Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen hier bin. Das bietet auch gleich die Gelegenheit, euch allen ein gesegnetes neues Jahr zu wünschen. Ein gutes Jahr 2023. Der Titel ist ja bekannt, El Shaddai heute der Name. Das wäre jetzt mal die Einstiegsfrage. Wenn du allmächtig wärst, vielleicht ein bisschen schwierig vorzustellen, aber wenn du es wärst, was würdest du denn dann machen? Also wenn du alles tun könntest, was du willst, ohne jede Grenze, für was würdest du deine Allmacht dann einsetzen? Kann jeder mal ja kurz für sich bedenken. Also da ihr ja lauter gute Menschen seid, wäre es wahrscheinlich so, dass auch lauter gute Sachen daraus kämen. Also zum Beispiel, dass alle Menschen Gott persönlich kennenlernen. Dass Frieden in der Welt ist. Dass jeder Mensch an dem Platz, wo er lebt, gut leben kann und wir keine Unterschriftenaktionen mehr brauchen. Ne? Jeder so an seinem Platz gut leben kann. Das Klima wieder so weit ins Lot kommt und vielleicht auch noch manche persönlichen Nöte, Krankheiten heilen, innere Verletzungen heilen, Konflikte lösen, Menschen, die sich einen Ehepartner wünschen, eingeben, was sich Kinder wünschen, keine hat, oder Fehlentscheidungen wieder korrigieren. Da muss man sich ja fragen, okay, wenn ich alles könnte, kommen ja vielleicht auch Vorschläge, wo ich sagen muss, das geht jetzt nicht. Also da muss ja irgendwo auch eine Grenze sein. Ne? Also vielleicht, wenn Wünsche da wären, wo ich sagen würde, das empfinde ich als falsch. Also das ist nicht richtig, ist vielleicht auch nicht gut. Oder natürlich, wenn man noch ein bisschen menschlich denkt, könnte ja sich mein Egoismus irgendwann durchsetzen. Ja, wenn du was Großes, aber dann könnte ja ich noch ein bisschen für mich. Ah, das ist vielleicht auch nicht so gut. Also wenn wir so ganz am Ende unserer Allmacht das vielleicht zusammenfassen, dann habe ich den Eindruck, am Schluss steht das Paradies auf Erden. Alles ist dann wirklich gut. Unterstelle ich euch jetzt mal zumindest, dass es eure Absicht wäre. Und jetzt tut sich gleich eine enorme Spannung auf, eine wirklich enorme Spannung, wenn nämlich der Einzige, der wirklich allmächtig ist, ganz viel von dem, was ich gerade gesagt habe, nicht tut. Wenn Gott eben nicht alles von dem tut, was ich gerade aufgezählt habe. Also, wir merken schon, der Allmachtsbegriff birgt eine Spannung, selbst wenn wir ihn selbstverständlich mal nur bei Gott lassen. Aber wir schauen dem und gehen dem heute etwas nach. Und zwar jetzt nicht, bloß im Schwerpunkt, Gott ist allmächtig, sondern wir gehen dem Namen nach. Und da werden wir sehen, dass dieser Name sich noch ein bisschen breiter auffächert, als nur mit dem Begriff allmächtig. Zum ersten Mal kommt dieser Begriff dann ganz vorne vor, in der Bibel, bei Abraham. Und 18 Mal wird es in der Bibel insgesamt erwähnt, zum ersten Mal bei Abraham. Und wir starten da praktisch dann die Entfaltung des Namens. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, also da steht dann das El Shaddai, wandle vor mir und sei fromm. Kann man ja mal fragen, okay, wenn so ein Name zum allerersten Mal kommt, warum gerade jetzt? Warum stellt sich Gott gerade in diesem Moment mit El Shaddai vor? So ungefähr 15 bis 20 Jahre, nachdem sich Gott Abraham das letzte Mal so persönlich vorgestellt hat. Wenn wir da kurz zurückblicken, 15 bis 20 Jahre zuvor, da stellt sich Gott mit einer anderen Bezeichnung vor. Er sagt, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. 1. Mose 15. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Also, ein bisschen übertragen, sagt er, ich bin Gott, bin dein Schutz und derjenige, der dir mehr geben kann, als du je träumen kannst. Du kannst mir vertrauen, auch in dem, was ich dir jetzt gleich sagen werde. Und dann kommt diese Verheißung, dass Abraham und Sarah ein Nachwuchs bekommen sollen. Und als Zeichen darf dann Abraham an den Himmel schauen und sagt, wie viele Sterne gibt's? unendlich, nicht zu zählen, so viel werden deine Nachkommen dann sein. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, wie alt Abraham damals bei dieser Verheißung war. Jetzt einfach mal so einen Mittelwert genommen, so vielleicht 82 Jahre. Sarah 10 Jahre jünger. Und nun stelle ich mir vor, geht diese jahrelange Warterei los. Jeden Monat Hoffnung auf eine Schwangerschaft, jeden Monat die Enttäuschung, wieder nicht. Und wer das schon mal ein bisschen mitgespielt hat, ist schon ein äußerst strapaziöses Spiel, Monat für Monat. Und Theo hat uns das ja letzte Woche eine Jahreslosung im Zusammenhang der Näher gebracht. Alternative Kind von Magd, rechtlich einwandfrei, moralisch bedenklich, geistlich sowieso fragwürdig. Diese Schwangerschaft spürt dann zu Spannungen. Hagar geht in die Wüste, flieht dorthin und dort kommt dann der Engel des Herrn und sie sagt dann, du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar geht wieder zurück. Ismael wird geboren. Abraham ist 86 Jahre alt. Und jetzt sind es nochmal 13 Jahre seit damals. Die Schnellrechner wissen es. Abraham ist jetzt 99. Und jetzt sagt Gott, ich bin El Shaddai. Und da steckt eigentlich in anderen Worten das drin, was ich gerade schon gesagt habe, nämlich bei dieser ersten Vorstellung sagt Gott, du kannst mir voll und ganz vertrauen. Du kannst mir voll und ganz vertrauen. Ich bin nämlich der Allmächtige. Ich brauche deine Hilfe nicht. Also so, man sich ja selber so überlegt. Also du kannst mir vertrauen, weil ich kann alles. Und dieser neue Name, eine neue Offenbarung ist ja zunächst mal so ein Kopfwissen. Ich habe was Neues gelernt. Und das ist jetzt ja super bei den Hauskreisen. Da geht es nicht nur um Kopfwissen, sondern das soll dann auch ins Leben kommen. Ne? Geistlich Wachstum heißt nämlich jetzt beim Abraham nicht bloß mehr Wissen, sondern zu sagen, das muss jetzt auch ins Leben kommen. Das soll auch ins Leben kommen, nämlich mit mehr Vertrauen. Das war ja so das Problem. Mehr Vertrauen, nee, weniger Vertrauen war das Problem. Es war so ein gewisser Rechtszweifel. Was sollte Gott gesagt haben? Hat er es wirklich so gemeint? Und ja, das Vertrauen ist dahingeschmolzen wie so ein Schneemann im Frühling. Aber sich ermutigen zu sehen, ist eine echt eine radikale Fehlentscheidung gewesen. Aber die Sache mit Gott und seinem Plan und die Sache mit Gott und Abraham ist nicht zu Ende. Das finde ich sehr ermutigend für uns alle hier. Jeder von uns hat schon mal eine Fehlentscheidung getroffen. Jeder von uns hat schon mal nicht das nötige Vertrauen aufgebracht. Ne? Aber Gott macht hier weiter. Gott macht hier weiter mit Abraham und sagt, ich habe alle Macht und ich komme auch zum Ziel. Du kannst mir voll vertrauen. Wie gesagt, Zweifel und eigenmächtige Verbesserungsvorschläge machen es nicht besser. Spannend ist jetzt, dass neben diesem, ich sag schon mal fast Überbegriff, allmächtig, es noch weitere Bedeutungen für El Shaddai gibt. Und ich fand es sehr wertvoll. Und dem gehen wir heute auch nach. So, die jüdischen Lehrer, die Rabbiner, die sagen, El Shaddai bezeichnet auch Gott als den Vollgenügenden. Das ist fast schon ein bisschen ein Kunstwort. Ich hoffe, dass einige lesen können. Die Flasche ist ganz voll, ne? Also voll genügend, da geht jetzt nichts mehr rein. Voll genügend. Allmächtig, ich gehe ein bisschen zurück, damit ich den Bildschirm da unten sehe. Voll genug, ja. Allmächtig ist ja ein umfassender Ausdruck und interessanterweise gibt es bei allmächtig keine Steigerungsform mehr. Also es gibt nicht den Allmächtigen und den noch Allmächtigeren. Nee, also allmächtig ist das Superlativ. Da gibt es keine Steigerung mehr. Und alle Ableitungen von diesem Wort sind sozusagen auch diese Superlative. Da gibt es keine Steigerung mehr. Und deshalb so ein bisschen das deutsche Kunstwort voll genügend. Also mehr genug geht nicht. Voll Vertrauen, voll genug. Gott sagt nämlich zu Abraham, also pass auf. Du kannst mir voll vertrauen, denn das, was ich dir gebe, ist auch voll genug. Können so sagen, Abraham, was ich dir sage, ist voll genug. Du kannst mir vertrauen. Was ich dir gebe, ist voll genug. Du kannst mir vertrauen. Und noch wichtiger, Gott sagt, ich bin voll genug für dich. Voll genug. Ist ein interessanter Aspekt bei dem Namen El Shaddai. Warum? Wenn wir so an unsere Allmachtsvorstellung denken, dann heißt es doch, Gott ist nichts unmöglich. Der kann alles. Dem sind keine Grenzen gesetzt. Und wir sehen dann Gott schnell als denen, der meine Grenzen erweitern kann und meine Mängel ausfüllen kann. Und dann passiert manchmal was. Die Frage, wann ist denn dann genug genug? Dann wechselt nämlich voll Vertrauen schnell zu voll Erwartung. Weil wenn Gott alles kann, ist doch eigentlich ein bisschen blöd, dass er es bei mir nicht tut. Also wenn Gott alles kann und ich diesen Mangel habe und jenen und jenen und jeder von uns hat einen Mangel, warum tut er es denn dann nicht? Aber die Erwartungshaltung, also wir kommen damit zu einer Erwartungshaltung daher und sagen, Herr, du kannst doch alles, warum tust du es denn nicht? Und dann ist die Frage, diese Spannung zwischen Vertrauen, ja, dass Gott alles kann, alles tut, auch alles tut, was für mich scheinbar jetzt gerade richtig ist. Und so am Rande bemerkt, manchmal überlegen wir dann doch auch, ähnlich wie der Abraham, so eigene Lösungen könnten wir dann nicht noch. Ne? Es ist ja dann die Frage, wenn Gott alles kann, dann könnte es doch immer noch mal ein bisschen besser sein. Ein bisschen mehr sein. Dann dürfte doch eigentlich kein Wunsch offen bleiben. Wie gesagt, die Frage, wann ist denn die Sache voll genug? Bei einer Sache sind wir uns sicher schnell einig. Es ist voll genug, wenn wir Gott, und ich sage jetzt ein bisschen umfassender, wenn wir Glauben haben. Dann haben wir zu 100% Sündenvergebung. Zu 100% sind wir Gottes Kinder. Zu 100% ist er jeden Tag bei uns. Zu 100% dürfen wir jeden Tag mit seinem Wort leben. Zu 100% sind wir eines Tages auch bei ihm in der Ewigkeit. Also da sind wir uns einig, Gott ist zu 100% voll genug. Aber die spannende Frage ist ja, ist das, was Gott gibt, auch genug? Kann man das wirklich so sagen? Also, wenn ich jetzt sagen würde, also was Gott dir gibt, ist genug, dann würden doch manche innerlich so ein bisschen in eine Haltung gehen und sagen, naja, Reinhard, du bist halt gesund. Du hast leicht reden. Du hast eine liebe Frau und zwei Kinder. Ich bin einsam. Du hast leicht reden. Das sagt vielleicht dann der Bürgergeldempfänger, naja, Reinhard, du bist finanziell einigermaßen gut versorgt. Du hast gut reden. Also, es ist doch ein bisschen vollmundig und deshalb sage ich es auch nicht. Wenn man einfach sagt, was Gott gibt, ist immer genug. Also, in aller Regel ist es ja eher platt. Manchmal sogar lieblos und wird oft einer vielseitigen Lebenswirklichkeit nicht gerecht. Deshalb habe ich es ein bisschen anders formuliert. Ein bisschen anders formuliert. Kann ich mir genügen lassen? Also ich lebe jetzt mit einem allmächtigen Gott, habe aber nicht alles, was ich möchte. Jetzt ist die Frage, kann ich mir genügen lassen? Mit der Formulierung kann ich leben. Kann ich mir genügen lassen, was ich habe, also von dem, was mir Gott zurzeit schenkt, oder eben gerade im Moment auch nicht oder noch nicht. Kann ich sagen, ja, ich lasse mir meinem Leben und den aktuellen Umständen genügen? Das schließt ja bei mir nicht aus, dass ich manchmal auch sage, Herr, also da fehlt was. Und da bin ich auch nicht glücklich drüber, dass ich das als Anliegen auch vor Gott bringe. Und trotzdem lasse ich mir genügen. Das heißt doch dann auch, dass ich einen gewissen inneren Frieden habe und sage, so wie es jetzt gerade ist, passt es jetzt auch. Nicht jeden Tag im inneren Konflikt da lebe. Schließ doch auch ein, dass ich sage, Gott, und ich bin dir dankbar für alles, was ich habe. Aber wenn es da gerade eine Lücke gibt, das ist mein Gebetsanliegen, ans Fürbitte, als Bitte. Aber ich bin dir auch dankbar für alles, was in meinem Leben drin ist. Also wie gesagt, diese Spannung zwischen lasse ich mir genügen und natürlich auch dem Anliegen zu sagen, aber Herr, da gibt es schon einen Punkt, den möchte ich auch weiter vor dich bringen, aber ich finde, unter dieser Überschrift, Vater, dein Wille geschehe. Zu sagen, ich stelle mich da unter Gott und sage, du kannst alles, es ist mein Anliegen. Ich bin bereit, dir zu vertrauen und mir genügen zu lassen. Also, voll genügend ist sicher ein Satz, wo wir sagen können, ja, ein Wort, für Gott passt's. In meiner Lebenswirklichkeit vielleicht gerade nicht. Und ich finde es eine Übung, sich genügen zu lassen. Da gibt es Phasen im Leben, wo ich sage, da passt alles. Überhaupt gar kein Problem. Und dann gibt es die herausfordernden Dinge, die Grenzen im Leben, das Mangelempfinden. Und trotzdem zu sagen, Gott ist voll genug. Ist aber nicht die einzige Bedeutung. Voll Liebe steckt da auch drin. Voll Liebe. El Shaddai bedeutet auch voll Liebe. Und da braucht es jetzt mal kein Kunstwort, sondern es wird einfach als Mutterliebe umschrieben. Also Mutterliebe als, da gibt es keine Steigerung mehr. Mehr lieben wie eine Mutter geht nicht. Sprachlich wird Mutterliebe auch beschrieben mit Überströmen, ganz hingebend, völlig aufopfernd. Und das kann man alles auf Jesus übertragen. Überströmend, ganz hingebend, bis hin zur Aufopferung. Und das sehen wir ja bei Jesus. Diese volle Liebe, Weihnachten, zu uns gekommen als Mensch und Karfreitag und Ostern. Und da steht ja in der Bibel, also niemand zeigt die größere Liebe darin, dass er für einen anderen stirbt. Und bei Jesus eben für uns alle, mit dem, was ich vorher schon gesagt habe, macht uns frei von Sünde und macht uns frei, mit ihm durchs Leben zu gehen. Und es ist auch keine Frage, dass sich die Liebe von Jesus dann auch in seiner Zuwendung, in seiner Unterstützung bei uns im Leben zeigt. Und es gibt da tatsächlich eine Verknüpfung zwischen voll genug und voll Liebe. Es ist eng verbunden, weil manchmal kommt es zu einem Denkfehler. Dass ich Gottes Liebe daran messen kann, wie gut mir es geht. Also in der Konsequenz heißt es dann, je besser es mir geht, umso mehr kann ich glauben, dass Gott mich liebt. Und erfüllt er nicht alle meine Wünsche? Dann zweifle ich zumindest. Dann zweifle ich an dieser Liebe, weil wenn er mich wirklich lieben würde, also das, wenn du mich wirklich liebst, dann. Wenn wir es nochmal kurz zu Abraham und Sarah gehen, gibt es eine einfache Frage, die wahrscheinlich für uns alle eine einfache Antwort hat. Waren Abraham und Sarah von Gott weniger geliebt, als sie auf Nachkommen gewartet haben und keine Nachkommen hatten? Weniger geliebt wie da, wo sie dann den Isaak hatten? Nein. Also, die waren genau gleich geliebt. Das heißt, die Liebe Gottes hat nichts damit zu tun, mal ganz grundsätzlich, was er uns gibt. Und das ist ein wichtiger Satz. Ein wichtiger Satz, den wir, glaube ich, kennen. Du bist von Gott voll geliebt. Ja, also da passt, also mehr geht einfach nicht. Ganz voll. Und da ist echt auch wichtig, dass es nicht bloß hier oben irgendwo drin ist, sondern tatsächlich auch ins Herz rutscht, weil ich glaube, ich bin sogar überzeugt, dass wir im Blick auf die Liebe Gottes, wenn wir da eine Verunsicherung in uns tragen, also wenn wir sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob ich von Gott geliebt bin, besteht immer die Gefahr, dass man neue Liebesbeweise will. Man will immer Neues, jetzt tu dies, dann weiß ich es und tu das. Und das, ehrlich gesagt, erschöpft sich das nach 8 Wochen und dann brauche ich schon wieder das Nächste. Deshalb ist es so wichtig und deshalb bin ich auch dankbar, dass es auch in El Shaddai drinsteckt. Weil sonst die Allmacht auf eine schiefe Bahn kommt. Nämlich auf ein, Herr, du musst einfach bei mir ständig was erfüllen, damit mein Liebesbedürfnis und so weiter gefüllt ist. Also ich finde es eigentlich das Zentrum fast schon von El Shaddai zu sagen, du bist voll geliebt. Damit ich aus so einer Spirale, der ich muss immer wieder neue Liebesbeweise haben, rauskomme oder eben nicht reinrutsche. Der Beweis, dass Gott uns liebt, ist Jesus selber, der geboren ist, gestorben und auferstanden. Also, jetzt sind wir beim Kern, zu sagen, kann ich es annehmen, dass ich voll und ganz geliebt bin, genauso wie ich bin und trotz aller meiner Lebensumstände. Das ist sicher auch eine gewisse Übung, sich das immer wieder selber vielleicht so vergewissern beziehungsweise von Gott vergewissern zu lassen, aber eben nicht in Form von immer neuen Gaben. Und wenn jeder von uns von Gott voll geliebt ist, schlage ich nochmal den Bogen, wo ich gesagt habe, was kann der Abraham jetzt machen, wenn Gott allmächtig ist, zum Vollvertrauen. Muss ich jetzt ein bisschen zurücknehmen. Zum Vollvertrauen. Wer sich weiß, ich bin voll geliebt, wenn ich weiß, jemand von euch würde mich voll lieben, dem vertraue ich zu 100%. Praktisch ohne Zweifel. Weil wenn mich jemand voll liebt, gibt es auch im Vertrauen keinen Zweifel. Und das steht so am Schluss. Und wir sehen ja dann auch, dass allmächtig natürlich auch ganz praktisch bei Abraham und Sarah sichtbar wird. Jemand, von dem es heißt, dass Sarah, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann, bekommt dann doch ein Kind geschenkt. Wir dürfen wirklich auf einen allmächtigen Gott voll vertrauen. Es fehlt ihm nie an Mitteln, um das zu tun, was er will. Alles muss ihm dienen. Wir sehen es in der Bibel. Naturkräfte, Menschen, Engel. Auch erstaunlich, dass Gott zu jeder Zeit jedes Gebet hören kann. Dass er uns in jedem Moment sieht. Dass jede Verheißung, die gegeben ist, auch wirklich gilt. Und es bedeutet auch, dass unsere Welt auf ein Ende zugeht, das Gott geplant hat und nicht irgendwie, also da schlittern wir nicht irgendwie so rein, trotz aller Umstände. Es ist auch Gottes Plan, auch was in der Welt im Großen passiert. Abraham und Sarah bekommen ein Kind, ein Mann mit 100 und eine Frau mit 90. Wäre für mich ein Albtraum, mit 100 noch ein Kind zu kriegen. Ich finde das jetzt schon manchmal anstrengend. Ich bin erst auf halbem Weg zu 100. Aber damals, also, das Wunder passiert. Gottes Allmacht zeigt sich. Und ganz interessant, Gott begrenzt seine Allmacht freiwillig. Also zum Beispiel, er verändert nicht die Vergangenheit. Also jeder muss von uns mit der Vergangenheit leben, die er hat. Würde ja vielleicht mancher sagen, würde ich auch gerne austauschen. Nee, macht er nicht. Aber die ganzen Naturgesetze werden nicht außer Kraft gesetzt. Also ich kann nicht sagen, ich probiere jetzt so mit 200 durch die Kurve zu fahren. Nee, das brauchen wir nicht probieren. Die Naturgesetze sind zu 99,9%, vielleicht gibt es auch mal eine Wundergeschichte, aber in aller Regel sind sie in Kraft. Gott hat sogar die Größe, dass er sagt, ob sich jemand für mich entscheidet oder nicht, bleibt frei. Ich habe vorher gesagt, was würden wir machen, wenn wir Allmacht hätten? Vielleicht hat jemand gedacht, und ich habe es auch gedacht, zu sagen, wäre doch toll, wenn alle Menschen zum Glauben kommen. Gott tut's nicht. Also zumindest nicht über seine Allmacht, dass er es könnte. Erstaunlich. Wobei ihm das ja so wichtig ist. Er belässt auch dem Mensch seinen freien Willen, auch nachdem er gläubig wird. Wir können nach wie vor Fehlentscheidungen treffen. Das ist ja manchmal echt auch blöd. Ja, doch manchmal besser, als wir anders. Ne? Also, interessant. Was für Freiheiten Gott lässt, wo wir sagen würden, ich weiß auch nicht. Abraham ist ein Beispiel. Ist Gott freiwillig gefolgt, nicht gezwungenermaßen. Ich habe immer gedacht, Mensch, Gott hätte doch diese Schwangerschaft bei der Hagar auch verhindern können. Also es wäre doch auch in seiner Macht gelegen, zu sagen, es klappt einfach dort auch nicht. Ja? Hätte doch auch manches menschliche und auch, wenn man es im Großen sieht, politisches Leid erspart. Gott macht den Sündenfall nicht rückgängig. Gott schafft keinen Himmel auf Erden. Obwohl das könnte. Also es muss sagen, es hinterlässt ein paar Fragen, die ich auch nicht beantworten kann. Aber bei zwei Sachen bin ich mir sicher. Einerseits ist gut, dass wir nicht allmächtig sind. Wir sind nicht größer als Gott. Und es würde daneben gehen. Jedes menschliche Allmachtsfantasie geht daneben. Bei allem guten Anfang, am Schluss geht's meistens daneben. Also es ist gut, dass Gott allmächtig ist und wir es nicht sind. Und bei allen offenen Fragen weiß ich trotzdem, dass wir mit einem allmächtigen Gott leben. Dass wir mit einem allmächtigen Gott leben. Und das bekennen wir ja auch im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Also es gehört zu unseren zentralen Glaubensüberzeugungen. Von Gott wird im Glaubensbekenntnis gar nicht viel gesagt. Aber das allmächtig ist, wird ganz nach vorne geschoben. Ja, so ist es. Wir glauben an einen allmächtigen Gott, dem nichts unmöglich ist. Der in unserem Leben auch Wunder tun kann. Der Stürme in unserem Leben stillen kann. Der Krankheiten heilen kann. Der Menschen zum Glauben rufen kann. Der Sünden vergeben kann. Und der uns auch am Ende zu einem ewigen Leben führen kann. Und gleichzeitig die Spannung, dass wir sehen, ja, auch bei Abraham ist nicht jede Woche ein Wunder passiert. Jahrelange Lücken ab und zu. Und dann heißt es ja in dem Vers, den ich am Anfang eingeblendet habe, wandle vor mir und sei fromm. Also zwischen den Allmachtserlebnissen heißt einfach, wandle vor mir und sei fromm. Das heißt, lebe einfach deinen Glauben im Alltag, deinen Glauben im Alltag mit diesen Dingen, die ich hier gesagt habe. Lass dir genügen. Weil Gott genug ist, Lebe in der vollen Liebe Gottes und auch in vollem Vertrauen. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben. Voll genug, weil Gott genug ist. Voll Liebe, weil Gott an seiner Liebe zu dir keinen Zweifel lässt. Voll Vertrauen, weil Gott nichts unmöglich ist. Amen. Ich bete noch.